Ein wenig später wurde Josef eben, wie es ja auch hier heißt, zu seinen Brüdern geschickt, um ihnen Essen zu bringen. Und Zitat: Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Welche Wahrheit wird hier ausgesprochen? Äußerlich geht es wohl jedem so wie Josef, wenn er sich zum Geistigen zuwendet und dies seinen Mitmenschen mitzuteilen sucht. Uns geht es nicht anders, wenn wir unsere Umwelt damit konfrontieren. Also das, was Josef jetzt machte, indem er seine Träume erzählte. Diese Ablehnung, so merkwürdig es auch klingt, erfährt der Mensch aber auch in sich selbst. Dem natürlichen Menschen fehlt für solche Aspekte höheren Lebens noch jedes Verständnis. Ich denke dabei mehr so an den Anfang der Wiedergeburt. Er will sich in seinem Weltverstand mit solchen Spekulationen nicht in der Öffentlichkeit blamieren und möchte sich daher von den eigenen inneren Impulsen eines entstehenden geistigen Lebens erst einmal distanzieren. Da diese Seite in dieser Phase, in diesem Zustand nicht hochkommen darf, versucht man sie zu unterdrücken, also zu töten. Wie es in der Bibel heißt, Ruben, der Josef als einziger retten wollte, bezeichnet daher jene Eigenschaft in uns, die diese Seite in uns bewahren möchte. Ich muss dazu allerdings sagen, dass ja hier in den Texten nicht so richtig zum Ausdruck kommt, nicht? Also alles, was Ruben jetzt speziell versucht hat zu tun für Josef, aber das ist jetzt hier auch nicht so wichtig, nicht? Man müsste die Texte dann natürlich alle im Zusammenhang nochmal lesen, was wir aber heute nicht jetzt machen werden. Er bildet den Glauben aus Wissen und Verstand vor. Daher hat er aus seinem Wissen heraus eine gewisse Ahnung von Josefs Lauterkeit. Er möchte ihn nur zum Schein in eine Grube verschwinden lassen, um ihn später retten zu können. Diese Grube war eine Zisterne, die nur zu bestimmten Zeiten Wasser führte. Zur Zeit des Anschlages auf Josef war sie ausgetrocknet, als Bild dafür, dass in dieser Periode keine höheren Erkenntnisse, was dem Regen entspricht, vorhanden waren. Aber es kam ja anders, wie wir wissen. Also alle, die jetzt die Bibel so ein wenig kennen, wissen ja, dass Josef nicht getötet wurde. In Abwesenheit von Ruben wurde Josef einer Kolonne vorbeiziehender Händler verkauft. Diese zogen geradewegs nach Ägypten und veräußerten Josef als Sklaven an den Kämmerer des Pharao. Trotz dieses scheinbaren Abstiegs von einem freien Mann in den Sklavenstand beginnt hier die beispiellose Karriere Josefs, die als Herrscher über das damals mächtigste Land endete. Dem Vater Jakob erzählten die Brüder unterdessen vom Tod Josefs durch wilde Tiere und nahmen als Beweis den mit Tierblut getränkten bunten Rock des Bruders mit. Durch den Verkauf Josefs nach Ägypten wird angezeigt, wie der Herr den Spross seines werdenden Gottesreiches aus der Mitte weltlicher und eigenliebiger Neigungen und Begierden, also auf die Geschichte bezogen, also aus dem Kreis seiner missgünstigen Geschwister nimmt und ihn in das Wissen und Innewerden von Glaubenswahrheiten versetzt. Er lässt ihn, also den Menschen, somit aus seinem nur natürlichen Wollen und Verstehen entfernen, um ihn nach seiner Weise zu fördern. Hier kommt das ein bisschen mit der Geschichte und der Entsprechung, vielleicht, wenn man das jetzt so zuhört, ein bisschen durcheinander, nicht? Also dem Vater wird erzählt, dass der Josef von Tieren zerrissen wurde. Und dann wird hier gleich angesetzt an diese Sache. Durch den Verkauf Josefs nach Ägypten wird angezeigt, wie der Herr den Spross seines Gottesreiches, also unter Spross seines Gottesreiches ist das gemeint, was wir in uns tragen. Man könnte es vielleicht auch bezeichnen als die Überreste, die in jedem Menschen sind, von den Engeln her. Das heißt, das, was angesprochen werden muss oder angereizt werden muss durch den Herrn, damit die Wiedergeburt in Gang kommt. Nicht? Also es heißt hier weiter, durch den Verkauf Josef nach Ägypten wird angezeigt, wie der Herr den Spross seines werdenden Gottesreiches, also das, was in uns jetzt hier als Geistiges bezeichnet wird, aus der Mitte der weltlichen und eigenliebigen Neigungen und Begierden, in denen wir ja als natürliche Menschen einfach immer sind, denken wir einfach nur daran, was uns wirklich reizt, was unsere Gedankenspiele anreizt. Das ist das, was unsere Umwelt, was unser eigenes Fortkommen, was unser Ehrgeiz und alles Mögliche, was damit zusammenhängt, betrifft. Und aber aus diesem Kreis, die hier als die missgünstigen Geschwister, die 10 Söhne bezeichnet werden, muss er uns herauslösen. Er muss das trennen. Er muss das Geistige vom Natürlichen ganz deutlich trennen, damit sich das Geistige auch in Richtung Himmlisches dann weiterentwickeln kann. Und dann, und Swinburne sagt zum Beispiel, der innere Mensch, dann den äußeren weiterentwickelt. Wir werden ja dann später in der Geschichte sehen, dass Josef derjenige sein wird, der dann seine Geschwister und eigentlich auch Benjamin, der dann ja noch da eine Rolle spielt, dann erst wieder seine Geschwister wieder zum Geistigen oder zu dem, was jetzt die Wiedergeburt bedeutet, führen wird. Also so laufen diese Dinge ab. Jetzt aber ist er ein Sklave und war vor seinen Geschwistern eben gar nicht, sondern eben gehasst, weil die Geschwister eben noch unseren natürlichen Menschen darstellen. So wie wir selbst in uns das Geistige ablehnen, wenn das Natürliche eine noch zu starke Bedeutung hat. Da muss sich eben das Geistige verstecken und geht deshalb, und deshalb wird Ruben angesprochen, in unser Denken. Das heißt, wir lesen einfach, das hat mit uns noch gar nichts zu tun, mit unserem Wollen. Das heißt, das ist einfach interessant und vielleicht auch notwendig, weil es ist eine Erziehungssache und so weiter. Aber es hat mit unserer Wiedergeburt eben noch nichts zu tun. So muss man sich das vorstellen. Das ist so die erste Phase. Dann erst, wenn das hier in unser Gefühls- und Wollensbereich kommt, dann wird es erst virulent. Und jetzt geht es hier weiter. Noch anders ausgedrückt wird in der beginnenden Wiedergeburt der junge Geistesspross dem Unverständnis der herrschenden Seelenverfassung entzogen und der Neigung zu den Wahrheiten und den Denken aus diesem zugeordnet. Was ja auch schon durch Ruben, der dem Glauben aus dem Wissen und Verstand entspricht, angedeutet ist. In diesem Zustand ist der innere und äußere Mensch noch getrennt. Erst durch den jüngsten Sohn Jakobs, Benjamin, kommt es auf höherer Ebene später zu einer Verbindung. Und wenn diese Verbindung mal da ist, also das heißt, wenn die Geschichte jetzt weitergeht, das werden wir dann in Teil 2 hören, dann kommt es ja zu einer Verbindung zwischen Josef und auch den anderen Söhnen. Und Benjamin natürlich, der die Verbindung herstellt, und dann ist eine Wiedergeburt dargestellt. Also so, wie das auch dann bei uns abläuft. Das ist eine bildliche Darstellung davon, von diesem psychologischen Ablauf, könnte man es vielleicht auch nennen. Das Geistige in uns nimmt anfangs, also vor unserer Wiedergeburt, eine ganz abhängige und untergeordnete Rolle ein. Ebenso wie Josef, der zur Zeit seiner Verfolgung durch die Brüder nicht für voll genommen wurde und dann in Ägypten ein Sklave war. Im Laufe der Wiedergeburt ändert sich dieses Verhältnis völlig. Josef wurde Ratgeber des Pharao, der unseren Willen darstellt. Der Pharao stellt unseren Willen dar. Und damit Führer eines ganzen Volkes, also eines ganzen Seelenbereiches, könnte man sagen. Das heißt, das Denken des äußeren Menschen soll von den Einsichten des inneren Geistigen geleitet sein. Nicht? Das ist dieses Bild. Wenn wir in eine Situation kommen, wo das so weit ist, dass der innere geistige Mensch den äußeren leitet und unser ganzes Leben damit, dann ist der Mensch eben wiedergeboren. Und jetzt noch ein abschließender Text aus der Heiligen Schrift. Der Text der Heiligen Schrift drückt das entsprechende Bild in einprägsamer Weise aus. Vielleicht, um das so zu verstehen, sollte ich doch noch mal kurz sagen, was da geschieht. Also der Josef ist bei dem Kämmerer angestellt, also nicht angestellt, sondern er ist Sklave. Aber er ist so klug und so vorsichtig und so umsichtig und so ja, voller Gnade durch den Herrn, dass alles, was er tut und anpackt, zum Allerbesten gelingt. Und der Kämmerer übergibt ihm alles, sein ganzes Anwesen und alles, was da ist. Also er ist begeistert von ihm. Aber nun kommt eine riesige Versuchung auf ihn zu. Die Frau des Kämmerers will unbedingt Josef verführen. Der Kämmerer war ein Eunuch. Das heißt, er konnte offenbar mit seiner Frau ja gar nicht zusammen sein. Und die Frau hat dem Josef ununterbrochen zugesetzt. Und Josef hat es immer abgelehnt, immer abgelehnt, immer abgelehnt. Und dann hat sie sich gerecht und hat in einer Situation, wo keiner im Haus war, naja, hat ihn denunziert, sagen wir es mal so. Sie hat behauptet, er hätte sie versucht zu vergewaltigen. Muss man jetzt ja nicht in die Einzelheiten gehen. Und der Kämmerer, obwohl er es gar nicht geglaubt hat, wahrscheinlich, weil der wusste ja, was mit seiner Frau ist, aber es blieb ihm natürlich nichts anderes übrig, als Josef ins Gefängnis werfen zu lassen. Und auch da war es eben so, dass er durch seine Klugheit und durch seine Tüchtigkeit da sofort so Jobs hatte zu tun und zu machen und hatte dabei auch gleich helle Träume und hat in diesem Zusammenhang Träume ausgelegt schon da und wurde deshalb auch dem Pharao empfohlen, weil der Pharao eben diese berühmten Träume mit den 7 fetten und 7 mageren Jahren hatte. Und mit den Kühen und so weiter und hat sie dann eben ausgelegt als die 7 fette und mageren Jahre. Und da hat der Kämmerer ihn dann eben so hoch in der Hierarchie geholt, damit er das alles aber auch durchführt, was er geträumt hat in dem Reich. Nicht? Also so war ungefähr die Vorgeschichte. Bisschen verkürzt dargestellt natürlich. Und weiter sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem 2. Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Das ist das Land des Vater, und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand Hand oder einen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zaphinat Paniach und gab ihn zur Frau Asenat, die Tochter Pontipheras, des Priesters zu Un. Also wir haben ja gesagt, dass der Pharao in uns den Willen darstellt. Und wenn der Wille jetzt dem Josef, also dem geistigen Impuls in uns, alles übergibt, heißt das also, dass unser Wille sich dem Geistigen untergeordnet hat. Oder sagen wir mal, nebengeordnet hat. Also es ist schon so, dass wir ja in der natürlichen Welt leben und müssen ja alles beurteilen und auch mit unseren Gedanken und mit dem und so, was halt so ist. Aber das Geistige ist gleichwertig in dieser Situation. Ist es ein Wunder, dass nun alles in Ägypten blühte und so reiche Früchte trug, dass sie sprichwörtlich 7 fetten Jahre anbrachen? Das Getreide ließ Josef in große Speicher bringen. Getreide stellt das Gute des Lebens dar. So wurde der Vorrat für die kommenden 7 mageren Jahre angelegt. Ja, soweit heute zu der Auslegung der Texte.